Aber weißt du, worauf ich eigentlich jetzt Bock hätte?
Ja.
Mittagsschläfchen. Oder mich zumindest kurz hinlegen. Aber erstens wird hier draußen gesägt oder Hecke geschnitten oder so. Also mea culpa, wenn man das hört. Und ich hätte ehrlicherweise ein bisschen Angst.
Vor Fußball Deutschland?
Dass dann die Konnoisseure des technisch hochwertigen und schönen Tempo-Fußballs, also deutsche Sportjournalisten, mich auf Twitter dadurch beleidigen, wenn ich mich mal 5 Minuten hinlegen würde oder so, ne?
Ne, das können wir nicht haben.
Das können wir nicht machen. Und damit ein recht herzliches And Now Goal.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro, una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta nulla potuto.
Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ein herzliches Willkommen und ciao a tutti in die Runde. Hier sind die Stümperer der Fußball-Podcast-Szene, die Zerstörer des guten Fußballs. Hier ist Serie Amore mit Mario Soike und mir, Mario Rica. Grüße.
Grüße nach München. Ja. Und in die Online-Welt.
Und in die Online-Welt. Ja, ja. Ich dachte mir schon. Und José Mourinho, den interessiert es, wenn ein Bildredakteur ihn verachtet, ne?
Ja, voll. Also ich meine, das hat er auch noch nie vorher gehört, so ein hartes Urteil über sich.
Ja. Also. Wenn ich sagen würde, was ich alles verachte, aber ich glaube tatsächlich, von einem Bildredakteur verachtet zu werden, ist es ein Kompliment, würde ich tatsächlich dann sogar.
Kann man sich auch in die Vita schreiben.
Kann man sich in die Vita schreiben. Also Josef, also das hörst, ne? Hier wird ganz genau geschaut, was du gemacht hast. Weißt du, wenn wir gerade im Thema sind, wollen wir direkt mit der Roma anfangen und dem Europapokal. Ein weiteres Finale. Jetzt eine Liga höher, in Anführungszeichen, letztes Jahr Conference League Finale, das dann auch siegreich bestritten wurde. Jetzt steht die AS im Europa League Finale und trifft da, quelle surprise, auf den FC Sevilla.
Und wer hat's gecallt? Also nicht Sevilla, aber...
Ja, ja, eine Runde kleinen Applaus für Marius, sehr gut. Ja.
Da wird eine Serie reißen.
Mit Sevilla eine Europa
Serie League wird reißen. Sevilla hat alle Finals gewonnen. Mourinho hat seine Finals auch alle gewonnen.
Oh, stimmt. Das hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Also der Weg dahin wurde, sagen wir mal, etwas zwiegespalten wahrgenommen, würde ich mal das, wenn man es das liebevoll ausdrucken möchte. Was ist denn dein Fazit nach den 2x90 Minuten? Oh, ich habe heute sogar Artikel gelesen, wo irgendjemand aufgedröselt hat, wie viel Netto-Spielzeit im Rückspiel gezockt wurde. Also es ist wirklich desperate.
Ja, und es wäre halt auch natürlich andersherum völlig anders gelaufen. Also Bayer, wenn die mit einer Führung ins Rückspiel gegangen wären, da wären die vorne angerannt und aufs nächste Tor gegangen.
Ja, genau.
Ich kann das aus gegnerischer Fansicht sozusagen.
Ja, Anführungszeichen macht er.
verstehen, dass einen das frustriert. Wenn man,
ja, natürlich.
Also ist ja völlig logisch. So. Was ich nicht verstehen kann, ist, gut, das weiß nicht, ob man das als Medium dann muss. Wir haben versucht, keine Meinung reinzubringen oder versuchen, keine Meinung in unsere Berichterstattung einfließen zu lassen. Man muss dann für die Deutschen sein und muss das dann subjektiv bewerten, so, keine Ahnung. Jeder Frust eines Leverkusen-Fans ist völlig nachvollziehbar. Ansonsten gehört das, wie man das auch immer finden mag, zum Geschäft dazu. Und das machen halt nicht nur Mourinho-Mannschaften so, sondern viele, viele, viele andere auf der Welt auch.
Ja, und es ist legitim, solange es irgendwie sich im Rahmen der Regeln bewegt. Und auch Zeitspiel kannst du im Rahmen der Regeln betreiben. Bin voll bei dir. Natürlich frustriert dich das als Fan. Natürlich frustriert dich das auch als neutralen Zuschauer, wenn du gedacht hast, du kriegst da lecker am Donnerstagabend nochmal aber dann hättest du vielleicht dir auch das vorher anders überlegen sollen und vielleicht was anderes auswählen sollen als ein Roma-Spiel, wenn es dann irgendwie um Finaleinzug geht. Natürlich willst du da irgendwie dann schön unterhalten werden. Ich ehrlicherweise werde auch von solchen Sachen gut unterhalten. Ne? Also das kann ja auch, ich glaube, ich habe das ja auch schon mal gesagt, sowohl beim selber Kicken finde ich halt Gewinnen am besten. Natürlich spiele ich gerne schön, natürlich fand ich auch irgendwie am geilsten als, keine Ahnung, zum Beispiel Werder unter Thomas Schaaf immer lieber 5-4 gewonnen hat als 1 oder 4-5 verlieren als 1-0 gewinnen oder was weiß ich was. Aber so, ne? Aber du hast vollkommen das richtig gesagt. Also aus Fansicht verständlich, sich drüber aufzuregen, von mir aus auch sich bei Twitter drüber aufzuregen, wie du das dann als Journalist so eklatant bewerten kannst und dabei sogar noch ausklammerst, ohne direkt jemanden ansprechen zu wollen, aber ohne und das dann noch auszuklammern, habe ich auch halt hauptsächlich in den Print- und Online-Medien Sachen gelesen, dass du da ausklammerst, dass zum Beispiel auch das Verteidigen zur Sportart Fußball dazugehört.
Ja, und also ich meine, ganz Fußball, Deutschland, Sportjournalismus, Deutschland feiert die Saisonleistung von Union Berlin und dem SC Freiburg und das ist ja auch in den Kommentaren bei Twitter dann oft als Beispiel herangeführt worden.
Ne? Ja, nichts gegen den SC Freiburg.
Nein, überhaupt nicht.
Ich glaube auch nicht. Ja, also
gut, aber gegen Union Berlin. Ja, das sind, glaube ich, auch einige Fans schwierig, aber.
Ja. Ja, ist ein guter Vergleich. Du hast einen guten Punkt. Du hast einen guten Punkt. Das war mir gar nicht so untergekommen, beziehungsweise diese Übertragung, diesen Sprung habe ich im Kopf gar nicht gemacht, aber richtig, 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 richtig. Ja, und ehrlicherweise ganz am Anfang mal ein Lattenschuss, Diaby. Und klar kannst du auch immer irgendwie Statistiken hinlegen und sagen, die hatten irgendwie 120.000 Torschüsse zu 1. Aber ehrlicherweise, wo war denn diese richtig zwingende Torschance? Und dann hat den Leverkusen halt auch im Endeffekt in 2x90 Minuten oder von mir aus in 2x Netto-Spielzeit 37,5 Minuten es nicht geschafft, gegen die Roma ein Tor zu erzielen. Und wenn du das nicht machst, dann scheidest du halt aus. So.
Ja. Ja. Und das ist eigentlich ja auch, wenn wir ja immer so viele italienische Mannschaften auch als irgendwie als Leverkusen der Serie A bezeichnet haben in den vergangenen beiden Jahren. Ja, das ist dann eben auch eine Qualität, die Mannschaften wie Bayer Leverkusen seit jeher abgeht, dann eben in diesen Spielen da zu sein. Und die Roma hat es jetzt unter Mourinho geschafft, aus solchen Spielen dann eben einen 1-0-Sieg zu holen.
Ja.
Das kann ich auf jeden Fall irgendwie appreciaten auch.
Ich kann das auch, absolut.
Ich war gar nicht bei der OMR, sorry.
Also, das erste Europapokalfinale hat also einen italienischen Teilnehmer. Es ist kein rein Serie A-Duell geworden, denn Juventus ist eben gegen Sevilla rausgegangen, obwohl es zwischenzeitlich mal ganz gut aussah. Vlahovic hat da abgeliefert, aber in der Summe über beide Partien betrachtet, glaube ich, war das dann doch auch eventuell so verdient, dass Sevilla mal wieder ins Finale einzieht.
Ja, ich glaube auch. Also Juve hatte ja auch noch die eine oder andere Chance, auch mehr, aber dann muss man dann auch über einen nicht gegebenen Elfmeter, glaube ich, reden für Sevilla.
Ja.
Und
bah, Wahnsinn, ja. Stimmt, das Ding von Cuadrado. Also im Hinspiel war es ja ganz klar Juve, aber wow, also.
Ja, genau. Und ja, Juve hat es dann eben im Gegensatz zu Roma nicht geschafft, auch die Phasen, in denen man überlegen war, in einen ausreichenden Vorsprung umzumünzen. So. Und da werden unsere Pappenheimer sicherlich auch wieder den Namen Allegri verwenden, auch in nicht positiv konnotierten Beleidigungszusammenhängen. Genau. Also im Endeffekt ist das aus Sevilla-Sicht verdient, würde ich mal sagen. Leider.
In der Liga spielen die zwei von uns gerade besprochenen italienischen Teams nach Redaktionsschluss. Da könnte ich mir ehrlicherweise auch vorstellen, dass der Roma jetzt die Liga vollkommen egal ist. Oder? Er scrollt.
Ich scroll durch die Seite, ja. Ja, also aber verbringt das was, sich heute Abend quasi auszuruhen und in anderthalb Wochen, also am 31. ist ja, glaube ich, das Finale.
Ja, stimmt. Ja, gut.
Bringt das was? Keine Ahnung. Also jetzt wäre es immerhin, man muss es ja immer noch so sehen, dass wenn sie dieses Finale verlieren, dann stehst du vielleicht am Ende mit gar nichts da, weil Stand jetzt, also vor dem Salernitana-Spiel jetzt, ist die Roma Siebter und hat 2 Punkte Rückstand auf Platz 6 Atalanta, was dann Europa League Playoffs wahrscheinlich wären. Mhm. Nun kommt natürlich noch dazu, Juve Punktabzug, weiß man immer noch nicht so genau. Letzter Stand, den ich jetzt heute gelesen habe, war 11 Punkte. Mhm. Plus weitere Managersperren. Und jetzt mit gerade 11 Punkten Abzug wäre, vielleicht ist das auch einfach geraten, weil man sagt, der Verband möchte sie aus Europa raushaben, dann damit wären sie dann nämlich auf Platz 7. Mhm. Direkt hinter der Roma.
Ja, genau. Und Juve spielt eben aber auch am Montagabend in Empoli.
Ja, ja.
Könnte sich da auch nochmal sozusagen den sportlichen zweiten Rang auf jeden Fall untermauern. Und wäre
also ich sehe natürlich die Roma dieses Finale gewinnen, ist ja ganz klar.
Ja.
Aber eigentlich kannst du es halt nicht bringen,
ja,
da jetzt dich zurückzulehnen so. Sonst, ja, wie gesagt, sonst stehst du halt mit Conference League oder mit gar nichts da am Ende.
Ja. Juve, lass mich das kurz zu Ende bringen, würde, wenn bei einem Sieg gegen Empoli auf 72 Zähler stellen und hätte dann 4 vor Lazio dem dritten. Das da tabellarisch gesehen. Aber auch das Conference League Finale hat einen italienischen Teilnehmer, denn die Fiorentina hat sich. War das die Verlängerung oder war das? Nee, das war eine ganz, ganz lange Nachspielzeit, ne? Als sich ganz, ganz, ganz am Ende der Nachspielzeit, da, Antonin Barak ist ja da.
Fußballgott.
Rein, Antonin Barak, Fußballgott. Und somit jetzt die Fiorentina da in 2 Pokalfinals.
In der Tat. Einmal Props gehen raus an die Choreo vom FC Basel.
Habe ich nicht vor Augen, nimm uns mit.
Ja, über das ganze Stadion, ich glaube, es war ein Drache oder ein Dinosaurier oder sowas. ja, sah geil aus.
Okay.
Einfach.
Ja,
was die im Auswärtsblock abgeliefert hatten, das haben wir ja noch bei Instagram hochgeladen.
Ja, stimmt. Genau, richtig. Folgt uns bei Instagram. Serie Amore-Podcast. Und genau, die Fiorentina jetzt tatsächlich, wenn ihr die Folge hört, ist schon nur noch einmal schlafen bis zum Coppa Italia. Finale, wo man dann gegen Inter antritt, bin ich sehr gespannt. Das ist der Mittwoch, an dem ich just über die Grenze nach Bella Italia reisen werde. An dem Tag leider noch nicht in Florenz, sondern mit einem kleinen Zwischenhalt in Mantova. Ja, aber da werde ich dann vielleicht auch schon. Weißt du das eigentlich? Wird das Pokalfinale da so Rai Uno oder so übertragen?
Bestimmt.
Bestimmt, oder? Dann werde ich mir da schön zu einem großen gemischten Salat werde ich mir das Finale angucken.
Da wird keine Flasche Vino zu aufgemacht, ne?
Nein, auf keinen Fall. Und ja, das ehrlicherweise habe ich nur so in der Konferenz nebenher gesehen, war aber wildes Spiel.
Nico Gonzalez
ist ordentlich am Abliefern.
Ja.
Und bei der Mannschaft von Italiano kann man aber tatsächlich jetzt einen Strich drunter machen. Oder die Ligasaison, da hat man am Wochenende nochmal 1-1 bei Torino gespielt. Da geht es wirklich, da hat Jovic mal wieder getroffen. Hey, stopp mal, was war eigentlich der Call von mir, der Tore? Ich habe gesagt, er macht keine 10, ne? Oh, er ist nur bei 5.
Ja, krass, da hatten wir so eine Wette, ne?
Mhm.
Ja. Aber war die andere nicht mit Lukaku?
Ja, ja, stimmt. Okay. Sagen wir, das ist ein Putt.
Ja. Wir geben uns beide eine Pizza bei dem Italiener, den wir in München da angesprochen haben.
Ja, da Cavaliere. Ja, ja, sehr gut. Okay, ja, also da geht für die Fiorentina jetzt nach oben und nach unten gar nichts mehr. Was ist denn so deine Prognose fürs Coppa Italia Finale, wo es dann gegen Inter geht?
Ja, Inter hat jetzt natürlich gegen Napoli verloren.
Mhm, kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu.
Ja. Ja. Aber eigentlich würde ich sagen, dass die zu stark sind. Aktuell.
Ja.
Ja, natürlich hat der Pokal seine eigenen Gesetze.
Das ist richtig.
Aber ich sehe es irgendwie nicht, dass die Fiorentina das schafft.
Ja.
Also klar, ne, Chance ist immer so, keine Ahnung, aber also ich habe Inter im Gefühl.
Ja, das ist tatsächlich ein relativ offensichtliches Gefühl, aber es will ja niemand in seine Gefühle reinreden. Nee. Das ist tatsächlich eine große Aufgabe für ihn, sage jetzt.
Ja, natürlich
kann man bewerkstelligen.
Gegen Napoli beim 1-3 am Wochenende, da hat er auch rotiert, ne?
Ja, das. Und dann kommt halt nach dem Pokalfinale das Spiel gegen Atalanta und dadurch, dass jetzt das gegen Napoli halt verloren gegangen ist, auch nur noch 2 vor Milan. Ja, und dann hat man, meine ich, noch ein Auswärtsspiel bei Torino, das so am letzten Spieltag ehrlicherweise auch gegen Torino noch eklig sein kann, bevor es dann zum Champions-League-Finale kommt. Aber wenn wir schon gerade die Königsklasse in den Mund genommen haben, müssen wir, auch wenn es jetzt schon wieder irgendwie ewig weit weg wirkt, fast eine Woche, noch kurz darüber sprechen, dass dann auch das eingetreten ist, was wir, glaube ich, alle vermutet haben, dass Milan sich da von dem Hinspiel hat nicht mehr erholen können und trotz eines Rafa Leaos dann sich geschlagen geben musste.
Ja. Haben gut angefangen. Also sehr ordentliche erste Halbzeit, aber dann fällt ja, glaube ich, das Tor von Lautaro, welche Minute ist das gefallen?
Das war in der 74.
Okay, dann ja, gerade 44. im Kopf, keine Ahnung warum.
Aber ja, die hatten halt das eine Ding von Leao. Leao hatte halt ehrlicherweise auch, dann hast du gemerkt, dass der auch noch nicht komplett bei 100% sein kann. Ja, ja. Wie soll es auch anders sein? Er hat diese eine Aktion, wenn er den reinmacht, dann kann da vielleicht nochmal richtig was.
Dein Kollege sagt, das ist die größte Chance. Ich finde aber die von Brahim Diaz fast noch größer.
Ja.
Wo er ihn in die Arme von Onana passt.
Ja, stimmt.
Das muss eigentlich die Führung sein,
muss man sagen. Ja, stimmt. Also es gab 2 Szenen, da musst du in Führung gehen. Ansonsten finde ich, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn wir einfach nur die 2 Wandspieler vergleichen oder die Ballfestmacher, war es tatsächlich, es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber es war ein Klassenunterschied Dzeko-Giroud. Also Giroud hat natürlich noch weniger, konnte noch weniger eingebunden werden, aber wenn er mal in der Nähe des Ball war oder angespielt wurde, dann ist ihm dieser so weit weg vom Fuß gesprungen und Dzeko hat die Dinger da angesogen und ja, Giroud da auch genau wie im Hinspiel, sie haben ihn nicht, das liegt natürlich auch an den Reihen dahinter, aber sie haben ihn nicht zu ihrem Zielspieler gemacht bekommen, weil er selber dann, auch wenn er mal das Ziel war, kein gutes war.
Ja, so. Und das zieht sich auch, ich glaube, wir haben es letzte oder vorletzte Woche auch schon mal erwähnt, das zieht sich halt auch jetzt durch die entscheidende Phase der Saison bei Milan irgendwie.
Ja.
Ja. Und ja, ist ein offensichtliches Problem.
Definitiv. Er hat dann dafür am Wochenende alle befreit, haben sie da aufgespielt, klar, ja, gegen Samp. Hat er 3 Hütten gemacht, hat Leao auch wieder getroffen und Diaz war gut, hat sich mit einem Treffer belohnt. Bei Sampdoria hat Quagliarella getroffen, du hast es geschrieben, ne? Der hat damit jetzt die 18. Saison in Folge immer ein Tor gemacht. Das ist absurd.
Ja, geiler Typ. Wenn ein paar Mal aufsteigt, ne?
Dann willst du
ein Jahresvertrag. Damit ich dann hinfahren kann, mir ein Trikot kaufen kann, um ihn dann nicht zu sehen, weil er verletzt ist. Grüße, Goran.
Ja, oh Gott. Ja, aber also Milan war damit auf jeden Fall die Chance, sich erneut für die Champions League zu qualifizieren. Ist 2 Zähler nur hinter Inter. Bei Sampdoria, die hatten wir eigentlich schon den Abgesang gestartet. Da können wir zumindest so die News verkaufen, dass es da jetzt, Marius, etwas in Sachen Verkauf gibt. Ne?
Genau, da gibt es laut übereinstimmenden Medienberichten ein Angebot von Andrea Ratrisani, der vormalige Chef von Leeds United, der da auf jeden Fall mit daran gewirkt hat, dass der Club aus die Rückkehr in die Premier League geschafft hat. Und da jetzt, der ist jetzt ausgestiegen im Frühjahr bei Leeds. Mhm. Und zwar, ich meine, weil er dein Chef ist.
Was?
Ja, er ist mit seiner Firma irgendwie bei DAZN steckt er mit drin.
Und ist was ist seine Firma?
Weiß ich nicht, so eine Medienfirma.
11 irgendwas? Wie heißt der?
Matriciani. Ratrisani. Matriciani.
Wir werden das gleich. Da komme ich nur auf Matriciani. Wie heißt der mit Vornamen?
Andrea.
Ich schreibe ihn, glaube ich, falsch.
11. Co-founded. 11, ja.
Ah, ja. Ja, okay. Ah, gut. Ja, ganz liebe Grüße. Ja, hatte ich natürlich auf dem Schirm.
Ja. Interview steht quasi schon.
Ja, die Unternehmensstrukturen, die kann ich dir runterbeten, wenn du mich nachts um 3 wächst.
Ja.
Ne?
Ja,
da bin ich im Thema. Ja, gut, dann toi, toi, toi und alles Gute für die neue Serie B-Saison.
Immerhin wäre das, um das kurz quasi rumzumachen, das wäre, glaube ich, eine gute Sache für alle Samt-Fans. Ferrero will man eh loswerden da und musst nicht in der 5. Liga neu starten, weil du pleite bist und hast jemanden, der es schon mal gezeigt hat, dass er als Geschäftsführer oder Vorstand oder was auch immer einen gefallenen Traditionsverein zurückbringen kann.
Ja, und ich schätze ihn auch sehr, sehr kompetenter Zeitgenosse. Dem ist das auf jeden Fall zuzutrauen. Alles Gute für die Zukunft. Ja. Gut, Kündigung ist raus. Mal gucken. Ja, Inter hatten wir gerade schon angesprochen, am Wochenende rumrotiert und in Napoli mit 1-3 verloren. Da gibt es einiges zu besprechen bei Napoli. Das Sportliche übernimmt heute und für euch mal Tiziana Höll, die vor Ort im Stadion war und uns ein Stadionerlebnis hat zukommen lassen.
Hallo ihr Lieben, hier ein kurzer Bericht von mir aus Neapel. Ich war gestern beim Spiel Neapel gegen Inter beim 3-1 und es hat sehr, sehr viel Laune gemacht. Ich kann empfehlen, früh da zu sein. Wir waren, glaube ich, 2 Stunden vor Anpfiff da. Man hätte früher auch noch da sein können, denn rund ums Stadion ist viel geboten. Also natürlich diverse Böller würden irgendwie gezündet, Bengalos, Fangesänge. Aber auch Straßenverkäufer. Es ist echt ein kleines Chaos, was man da mitbekommt. Aber es macht Laune. Und ja, der Einlass hat dann auch ein bisschen gedauert. Also bringt da ein bisschen Puffer mit. Sobald wir dann drin waren, wir waren in der Kurve A, in dem unteren Block sozusagen. Nicht die absolut geilsten Tickets, aber man hat gut gesehen, vor allem als sie in der ersten Halbzeit eben auf unser Tor gespielt haben. Und ja, ich war ein bisschen geschockt, wie wenige Inter-Fans nur da waren, aber das ist ja irgendwie in Italien nicht so ein riesiges Ding, mit seinem Team mitzureisen. Das war ein bisschen schade, weil das war eben so der einzige Block, der halt leer war oder fast leer. Ja, sonst hat sich das Spiel auf jeden Fall gelohnt. Also die Paarung hat es ja schon versprochen und es war auch wirklich echt ein geiles Spiel, live vor Ort zu sein, denn ja, in der ersten Halbzeit gab es noch kein Tor, aber man hat echt schon gute Chancen gesehen. Man hat Kvaratskhelia gut gesehen, wie er sich nach vorne kombiniert hat, was sehr, sehr beeindruckend war. Man hat Osimhen gut sehen können, der auch 2 Chancen hatte, unter anderem auch eine mit dem Kopf. Und ja, dann in der zweiten Halbzeit war natürlich dann komplett, sind alle ausgerastet, als die 3 Tore gefallen sind, die auch sehr verdient waren. Also ich finde, Neapel hat deutlich mehr gedrückt, hatte deutlich mehr Chancen. Inter macht es dann gut mit Lukaku eben. Das Tor kam so ein bisschen irgendwie aus dem Nichts gefühlt. Aber sonst, also vor allem als Kim noch gespielt hat, war die Defensive echt so, so bockstark. Also das ist echt cool, sich das mal live anzugucken. Und ich bin froh, dass ich das diese Saison noch geschafft habe, denn wer weiß, wie der Kader nächste Saison aussehen wird. Und ja, ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Also es ist echt sowohl in der Stadt, natürlich überall, in jeder Faser merkst du, dass Neapel Meister geworden ist. Alle sind ganz, ganz stolz darauf. Auch als ich mit dem Maradona-Trikot dann durch die Stadt gelaufen bin am Spieltag, ich habe ganz, ganz viele nette Kommentare bekommen. Leute lächeln einem zu. Also ja, sehr, sehr viele positive Energie, obwohl das Wetter leider echt nicht so toll war in Neapel. Es hat die ganze Zeit eigentlich so einen Sprühnieselregen gehabt, also nicht so Dolce Vita, aber war trotzdem mega, mega cool. Und ja, natürlich dann auch noch das Tor von Di Lorenzo, absoluter Hammer, wunderschön. Und schaut euch das gerne nochmal im Replay an, das lohnt sich. Und ja, ganz, ganz liebe Grüße an euch und Forza Napoli.
Grazie mille. Begleitcontent dazu gibt es natürlich bei uns auch auf unserer Insta-Seite serieamore-podcast. Aber auch bei ihr ist einiges an, auch ansonsten, sehr guten Content geboten. Marius, sag uns doch mal kurz, wo ihr Tiziana überall reinfolgen sollt, dürft, müsst.
Auf jeden Fall. Also eigentlich bei allen sozialen Medien, also sowohl bei Twitter als auch bei Instagram als auch bei YouTube vor allem, da soll auch ein Vlog zu dieser Napoli-Reise dann hochgeladen werden. Einfach, ja, Tiziana Höll, H-Ö-L-L. Ich glaube, da findet man die Accounts dann entsprechend. Und das lohnt sich.
Sehr gut. Und sie hätte gerade was ganz Spannendes gesagt, finde ich, in ihrem Stadionerlebnis, wo sie meinte, schön, das nochmal gesehen zu haben, weil man ja nicht ganz genau weiß, wie dann der Kader am Ende aussieht. Und zum Kader gibt es gar nicht so viele News, aber die Herrschaften, die dann mit dem Kader arbeiten, das ist so eine Sache, ne?
Ja, also irgendwie ist es verhext, ja genau. Man sagt ja immer, dann bricht die Mannschaft auseinander, weil die guten Spieler weggekauft werden oder so, aber Napoli, weiß nicht, löst sich irgendwie im Staff selbst auf oder ja. So. Also keine Ahnung. Warum genau am Ende das so ist, aber es deutet im Moment zumindest einiges darauf hin, dass Luciano Spalletti nicht in eine nächste, in eine dritte Saison mit der SSC geht. Und auch der Sportdirektor Giuntoli, der ja die Mannschaft zusammengestellt hat, oder die Spieler verpflichtet hat auf jeden Fall, auch wenn De Laurentiis das so vielleicht nicht unterschreiben würde, der wird wohl den Verein auch verlassen. Das ist sogar noch wesentlich konkreter, da liegt ein Angebot von Juventus vor. Ja, also weiß nicht, ob es da dann mehr Kohle gibt, aber ich glaube, sonderlich blieb macht man sich bei den Fans dann nicht.
Ja, das glaube ich auch nicht. Und ja, bei Spalletti wurde ja auch schon in den letzten Tagen immer wieder gemunkelt. Die letzte Aussage, die jetzt gerade hier zur Aufnahme rumschwirrt, ist die, dass er eben nach dem Spiel gesagt hat, es ist alles entschieden, es muss nur noch kommuniziert werden.
Genau, also es kann man natürlich auch in beide Richtungen deuten. Ja. Es wurde auch also alles, was dem voranging jetzt in den letzten 7 Tagen, ging eigentlich mal einen Tag in die eine, dann verlängert er wieder, dann geht er. Und es fing wohl so alles ein bisschen damit an, dass De Laurentiis in einem Interview gesagt hat, er hätte die Vertragsoption mit Spalletti gezogen. Mhm. Das hat er auch, deswegen läuft der Vertrag eigentlich sowieso noch bis 2024. Spalletti hat aber eben aus diesem Interview davon erfahren. Nicht im persönlichen Gespräch. Und ja, gekränkte Egos, das ist ja auch so ein Ding im Fußball, glaube ich.
Ja, und bei ihm kommt noch dazu, ne, das hätte dann halt die Folge, dass er zu den gleichen Bezügen oder zu fast den gleichen Bezügen weitermachen würde. Und das ist natürlich auch in Sachen Mitarbeiterführung bei großen Erfolgen, Appreciation auch mal gerne monetär gesehen. Und ja, dann.
Also wenn das, man weiß natürlich nicht, auch was dem wiederum vorangegangen ist. Vielleicht hat er zu De Laurentiis auch überhaupt mal gesagt, wenn wir das jetzt packen, dann höre ich auf oder warte dann, ob ich Nationaltrainer werden kann oder was auch immer. Weil also es gibt jetzt keine Premier League-Gerüchte oder irgendwie sowas aktuell. Deshalb, ja, vielleicht wollte er vorher schon gehen oder was auch immer. Schwierig. Vielleicht wird sich da ja nachträglich noch jemand zu äußern, wenn es dann entschieden ist. Oder vielleicht verlängert er ja auch einfach bis 2025 noch.
Vielleicht. Das Letzte, was ich auf Twitter gelesen hatte, ist auf einmal, dass Gasparini anscheinend ganz hoch im Kurs steht.
Ja, habe ich jetzt auch gerade noch mal gegoogelt, twittert. Rai, ein Journalist von der Rai, ist da wohl die Ausgangsquelle. Der oft zitierte Di Marzio hat auch schon eine Liste an möglichen Kandidaten rausgegeben. Da waren Italiano und Motta ganz weit oben, weil die man mit denen dann im 4-3-3 weiterspielen lassen könnte. Das geht natürlich mit Gasparini irgendwie nicht. Auch in Frage oder auf dieser Liste stand Rafa Benitez dann in einer Doppelrolle quasi Manager-Trainer. Ja. Ist natürlich gut befreundet mit Aurelio De Laurentiis. Und wer stand da noch? Conte und Nagelsmann wohl nicht.
Ja, okay. Ja, spannend. Spannend.
Wir werden das weiterverfolgen.
Wir werden das weiterverfolgen. Oh, und weil es gerade, glaube ich, bei Tiziana nicht zur Sprache kam, Ehre wem Ehre gebührt, Gaetano hat noch einen Treffer gemacht. Junge aus Napoli, tränenreich, hochemotional, tolle Nummer.
Ja.
Und kleiner Servicehinweis, man munkelt, oder ich habe schon aus meinen Quellen erfahren, dass dann das letzte Spiel gegen Sampdoria, das Heimspiel, wo dann auch der Pokal überreicht wird, das soll wohl an einem Sonntagabend, das ist dann der 4.6. um 19 Uhr stattfinden. Ja. Mal gucken, wann dann da der letzte Spieltag sonst so insgesamt noch terminiert wird, gerade auch hinsichtlich der Partien, in denen es dann noch um etwas geht. Das betrifft natürlich die Champions League Qualifikation etc. pp., aber auch den Abstiegskampf. Denn dort bleibt fast alles ganz eng beieinander. Cremonese müssen wir leider dann auch verabschieden. 1-5 zu Hause gegen Bologna untergegangen. Astronautovic ist zurück, hat wieder getroffen. Und damit 7 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, 2 Spieltage vor Schluss. Damit ist das Ding gegessen. Ganz anders sieht es davor aus. Lecce und Spezia im Abstiegsduell nur 0-0. Lecce hätte sich ja dann komplett retten können. Die verpassen das so matt erstmal.
Ich habe es nicht gesehen, aber im ersten Moment dachte ich auch an den gebackenen Keks gegenüber Hellas, weil Hellas hatte vorher gespielt. Ne?
Hellas hatte vorher gespielt, 1-3 gegen Atalanta verloren. Und ich schaue einmal nach, ob das korrekt von uns wiedergegeben wurde. Ob die auch wirklich vorher gespielt haben, aber ich glaube ziemlich sicher, dass das
so war. Der letzte Spezia war Sonntag 12:30 und das andere Spiel war am Samstag um 18 Uhr.
Ganz genau. So ist es. Und damit jetzt Hellas auf dem dritten Abstiegsrang, der noch dann auszuspielen ist. Spezia ein Punkt davor und Lecce 3 Punkte vor Hellas mit 33 Zählern. Und da geht es dann jetzt eben, also der nächste Spieltag ist terminiert. Finde ich erstaunlich, dass sie da auch alle dann irgendwie zu unterschiedlichen Ankickzeiten unterwegs sind. Da spielt bereits am Samstag Spezia, darf vorlegen gegen Torino. Dann spielt sonntags Hellas um 12:30 gegen Empoli und Lecce um 15 Uhr bei Monza. Da weiß ich ehrlicherweise jetzt gar nicht. Doch, ich weiß es. Hellas hat das leichteste Spiel, würde ich sagen, auf dem Papier. Monza ist gerade ganz gut unterwegs. Torino ist auch ekelhaft für Spezia.
Empoli geht zum nächsten Mal, ne?
Ja, und eben am letzten Spieltag ist Hellas noch bei Milan zu Gast, Spezia bei der Roma und Lecce zu Hause gegen Bologna.
Weil für Monza Platz 8 könnte sogar Conference League bedeuten, glaube ich.
Stimmt, krass.
Wenn Fiorentina die Coppa oder die Conference League gewinnt, spielen die Europa League.
Ja.
Und dann rutscht das so alles noch eins runter.
Gut möglich, wenn das dann nicht irgendwie jemand an jemand anderen vermacht wird.
Oder nee, bin ich blöd? Vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Wir wissen, wenn es soweit ist, können wir sagen, was
ja, der Fall ist. Das ist eine gesicherte Aussage.
Ja, das ist eine gesicherte Aussage. Eine gesicherte Aussage ist ehrlicherweise auch, mein lieber Marius, dass die Serie B Playoffs feststehen. Parma hat es tatsächlich noch auf Rang 4 dann geschafft, knapp vor Cagliari und hinter Bari. Also Bari und Parma haben eine sogenannte Bye Week. Ja, können wir es auch schon langsam mal hier wieder auf die NFL einstellen. Ja, ja. Und dann geht es deswegen bereits am Donnerstag los mit der Partie Cosenza gegen Brescia. Freitags dann Südtirol gegen Regina.
Das Playout.
Ah, ach stimmt. Da geht es darum, wer absteigt. Und dann Freitag starten die Playoffs. Also wer Südtirol gegen Regina. Samstags Cagliari gegen Venezia. Und dann das Play-out, tatsächlich Brescia Cosenza hat ja auch ein Rückspiel. Und dann nach den Südtirol und Cecina und Cagliari-Venezia-Partien steigen dann eben auch Bari und Parma ein. Und ist das dann auch schon mit Hin- und Rückspiel?
Ja.
Ja, sehr
die
gut.
Die finden Bari spielt gegen Südtirol oder Regina am 29. Mai und 2. Juni und Parma gegen Cagliari oder Venezia am 30. und 3. Und das Finale ist dann auch doppelt, also auch Hin- und Rückspiel 8. und 11. Juni.
Ja, das ist genau so, dass ich da irgendwie in Südtirol kein Spiel sehen kann. Super, klasse, danke dafür.
Danke für nichts. Aber wahrscheinlich wäre es eh kurz, also es wurde sicher mal ein Südtirol-Schwerpunkt gewünscht. Mhm. Und jetzt in kompletter Ausführlichkeit im Podcast machen wir das jetzt gerade nicht. Vielleicht dann, wenn sie tatsächlich auch den Aufstieg schaffen sollten, nochmal. Aber ich habe mit dem geschätzten Kollegen Steffen Schneider zusammen ein Porträt über Südtirol für Transfermarkt geschrieben. Das verlinken wir in diesen Shownotes. Was ich sagen kann, ist, die haben ein bisschen das Union Berlin. Damit schließt sich dann der Kreis für die Folge auch wieder so ein bisschen. Das ist nicht so, da setzt man nicht auf Hurra-Fußball. Der Trainer Bisoli, sondern auf hinten dicht machen. Und ich glaube, es gibt keinen Verein in Europa vielleicht, also das habe ich nicht nachgeprüft, aber der eine derartige Chancenmenge in Tore ummünzt und dadurch dann entsprechend Punkte holt.
Okay.
Also da wird nicht so oft aufs Tor geschossen, es wird aber sehr oft getroffen und damit sehr viele Punkte geholt.
Okay, Stichwort effizient.
Genau.
Okay, krass. Ja, den...
Das Stadion hinten raus jetzt, das ist ja nicht so groß, das Druso 5000 oder so rund gehen da rein, ist dann jetzt auch in den letzten Spielen immer, glaube ich, ausverkauft gewesen. Also da hat sich so ein bisschen zumindest ein Gefühl in der Region für den Verein, das vorher, glaube ich, nie da gewesen ist, dann doch breit gemacht.
Okay, dann wäre es da wahrscheinlich eher schwierig geworden, noch an Karten zu kommen.
Aber wenn ihr es versucht und es schafft.
Ja, Stadionerlebnis her.
Genau.
Das bringt mich zum abschließenden Punkt und einem Sendehinweis. Nächste Woche darf Marius die Füße hochlegen oder sie tanzend in Bewegung setzen. Und ihr bekommt nächste Woche eine kleine Solo-Ausgabe mit mir, in der ich dann hoffentlich ein Stadionerlebnis mit im Gepäck habe, weil ich am Samstag dann, es terminiert Samstagabend, 18 Uhr, beim Spiel Fiorentina gegen die Roma bin. Und
Serie Amore Tinder, ne?
Oh, Serie Amore Tinder, wer möchte.
Mario.
Wer in der Toskana ist, der meldet sich. Und deswegen gibt es dann nächsten Dienstag auf jeden Fall eine kurze Folge, weil ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel Datenvolumen ich brauche, um so eine aus dem Olivenhain Nähe Ricello hochzuladen, das Völkchen, die Folge. Und aber das Pokalfinale besprechen wir da auch ein bisschen. Also verabschiedet euch jetzt schon mal innerlich, gedanklich für 14 Tage von der Stimme von Marius. Ich wünsche dir eine schöne Zeit da.
Danke, ebenso.
Und Und ich würde die Folge ganz gerne mit den Worten Christian Streichs beschließen, die er mir am Freitag im Europaparkstadion gesagt hat, nach dem Interview vor dem Spiel. Das war jetzt aber mal ein nettes Gespräch. Gibt's auch nicht immer.
Na, no, lieb.
Tschüss.
Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro, gol! Un'altra sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Hallo, hier spricht der Extra-Content nach dem Outro. Ganz spät und kurz vor dem Abschalten der Podcast-Druckerpresse hat die Redaktion noch ein Stadionerlebnis erreicht. Und zwar das des lieben Arnos, der beim Rückspiel in Mailand war, in San Siro beim Derby della Madonnina. Und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Arno, vielen, vielen Dank. Extra-Content auf Instagram, Fotos, Videos etc. pp. Gibt es dann in den kommenden Tagen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Arnos Stadionerlebnis. Ganz liebe Grüße, vielen Dank und bis nächste Woche.
Hallo Marius, hallo Mario. Hier jetzt mal noch meinen Bericht vom Euro-Derby in Mailand. Bin mit meinem Kumpel Felix nach etwas langwieriger Ticketsuche ja tatsächlich dann noch nach Mailand geflogen. Ticketsuche, ja, war schwierig und über den Preis sprechen besser auch nicht. Dienstagmittags sind wir dann schön angekommen in Mailand, sind direkt mal zum Dom, haben da schon diverse kleinere Gruppen von Inter-Fans gesehen, die sich da schon warm gesungen haben. Die Stimmung war da schon ganz gut. Interessant fand ich, dass es da also fast keine Milan-Fans zu sehen gab, aufgrund der Ticketverteilung wahrscheinlich auch nicht weiter überraschend. Wir sind dann erstmal noch schön was essen gegangen, haben noch ein bisschen Pasta und Wein uns reingetan, um uns vorzubereiten für das Spiel. Sind dann so gut 2 Stunden vom Spiel in Richtung Stadion aufgebrochen mit der U-Bahn, die dann auch schon wirklich gut gefüllt war. Auch hauptsächlich von Inter-Fans bevölkert, bis auf den einen oder anderen versprengten Milan-Fan, der da auch noch mit dabei war. Vor dem Stadion haben wir dann erstmal die Atmosphäre aufgesogen, haben dann noch ein Bierchen getrunken, das altehrwürdige San Siro uns angeschaut und auch das eine oder andere Foto gemacht. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon rein auf unsere Plätze, die man auf der Gegengeraden da in diesem orangen Bereich im mittleren Ring, so ungefähr Höhe der Mittellinie. Also eigentlich wirklich Top-Plätze, gute Aussicht auf alles, was da so zu sehen war. Es war dann auch schon relativ voll. Also ich fand, es war relativ früh vorm Spiel natürlich schon gut gefüllt. Da ist auch schon das eine oder andere passiert, wurde schon die eine oder andere Nettigkeit auch mal ausgetauscht. Und dann, ja, haben wir uns da noch ein paar Bier geholt. Das war auch wirklich eigentlich sehr einfach. Also, das war schon mal vorher im San Siro, aber ganz oben auf der quasi, ich glaub, Haupttribüne, dann da oben unterm Dach in diesem Käfig mit dem Plexiglas vorne dran. Da war es damals eigentlich kaum möglich, irgendwas zu bekommen. Hier war es jetzt echt ziemlich einfach, easy organisiert, musste einfach nur hinten rausgehen und sich dann mit seinem Bier wieder hochbalancieren, dass man wieder auf seinen Platz kommt, ist ja alles schön eng und kuschelig. Ja, dann ging es auch schon los, sozusagen kurz vor Spielbeginn, war die Stimmung war wirklich grandios, ist ja wirklich auch mega laut dann, wenn alle mal da dabei sind. Wurden auch natürlich die ein oder anderen Interlieder noch gesungen. Tatsächlich weiß ich jetzt gar nicht, was da so richtig das war. Das eine war wohl deren Hymne. Erschien mir aber so, ich meine, kenne ich nicht, nur aus dem Fernsehen auch, aber dass da bei Milan, wenn die das Stadion da voll machen mit Sarà perché ti amo, dann doch noch ein bisschen mehr los ist, aber es war nichtsdestotrotz schon sehr beeindruckend. Dann natürlich die Mega-Choreo quasi auf beiden Seiten, wirklich ein Riesending. Das war auch schon wirklich eine extrem coole Angelegenheit. So, dann zum Spiel. Ging ja eigentlich quasi gleich ganz in das Interesse los. Und dann, also wenn man da gehofft hatte, dass Milan irgendwie ein schnelles Tor macht, das, war überhaupt nicht zu sehen, dass das in die Richtung gehen konnte. Inter hat er gleich zwei, drei eigentlich gute Situationen. Maignan war allerdings da schon gleich auf Temperatur, hat die alle rausgefischt. Dann Milan gleich einmal, so circa 15. mit Diaz, dann sind mal der Hauch einer Chance sozusagen, da vielleicht dann doch noch dieses halbwegs frühe Tor zu machen. Da kam aber auch nichts und dann muss man sagen, hinterher hatte Milan so gefühlt mehr Ballbesitz, aber das ging halt immer so bis zum letzten Drittel und dann passierte nicht viel. So ging es ja dann auch eigentlich in die Halbzeit. Auch zweite Halbzeit Inter eigentlich die meiste Zeit klar unter Kontrolle, auch wenn es nach wie vor so war, dass Milan gefühlt zumindest ein bisschen mehr am Ball war, aber nach wie vor nicht zwingend vors Tor kommen konnte. Wenn, dann war sozusagen da immer mal Tonali noch derjenige, der da ein bisschen aufs Gas gedrückt hat und versucht hat, mal die eine oder andere Situation zu kreieren, weil man nicht durchkam. Ja, und dann kam sozusagen der Killer quasi mit dem Treffer von Martinez. Und danach hat Milan zwar weiterhin das noch probiert, aber eigentlich war dann das schon vorbei. Es kam dann auch kein richtiges großes Aufbäumen mehr. Also ich will jetzt nicht sagen, die haben es nicht probiert, aber es hat halt wie vorher halt auch irgendwie nicht geklappt, da nochmal richtig gefährlich vors Tor zu kommen. Im Gegenteil, musste Maignan da eher nochmal ran, um quasi ein weiteres Intertor zu verhindern. Insgesamt wirklich eine mega Sache. Also wir fanden es wirklich super. San Siro an sich als Stadion wirklich, also eine Erfahrung für sich. Haben wir schon so ein oder andere Stadien angeschaut, aber das sticht dann doch deutlich heraus. Also ist, glaube ich, für mich mindestens Top 3 weltweit, wenn sozusagen, ja, vielleicht nicht sogar Nummer 1. Ja, und dann nach dem Spiel haben wir uns dann noch ein Bierchen gegönnt, erstmal sozusagen noch im Stadion, dann noch ein bisschen sozusagen uns alles angeschaut. Und dann vor dem Stadion bei so einem Salamella-Sandwich, hier nochmal danke für den Tipp. Haben da noch ein bisschen die Stimmung aufgesogen vor dem Stadion und sind dann so langsam von dannen gezogen. Also alles in allem wirklich eine mega Angelegenheit. Und ja, soweit mein kleiner Bericht hier. An der Stelle jetzt nochmal mein Dank auch an euch, also für den Podcast. Das ist immer wieder schön. Jede Woche freut man sich, sozusagen da wieder Neues von euch zu hören. Deshalb hier auch nochmal mein Dank an euch und ja, alles Gute, bis dann. Ciao.